Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen. Es gibt keine fixen Obergrenzen für Bankerboni, beschließt die Schweizer Finanzmarktaufsicht. Ist sie eingeknickt? Der Bundesrat will für Milliarden dringende Verkehrsprojekte realisieren und rechnet doch mit Verzögerungen wegen der Krise. Dann, wie unsicher ist die Stadt Genf? Die Reportage aus dem Bahnhofquartier in einem Schwerpunkt vor den Wahlen. Und der nächste Regierungschef von Rumänien ist womöglich ein Deutscher. Ein Rumäniendeutscher. Wir haben ihn besucht. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Stefan Wüthrich mit den Nachrichten.
Schweizer Banken und Versicherungen dürfen auch in Zukunft die Höhe ihrer Bonuszahlungen frei wählen. Das hält die Finanzmarktaufsicht, die FINMA, in ihren neuen Richtlinien fest. Allerdings, Bonuszahlungen müssen sich künftig auch am tatsächlichen wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens orientieren. Die neuen Regeln gelten ab dem nächsten Jahr für die 7 größten Banken und die 5 größten Versicherungen in der Schweiz. Die Behebung der Engpässe auf Schweizer Straßen dürfte sich verzögern wegen der Sparprogramme. Der Bundesrat schlägt vor, dass der Straßenausbau in Etappen erfolgt. Zuerst müssten für rund 3 Milliarden Franken Projekte in Angriff genommen werden in Regionen, wo die Verkehrsbelastung am größten sei, sagt Verkehrsminister Moritz Leuenberger. In einer ersten Phase soll die Autobahn A1 in den Kantonen Aargau-Solothurn auf 6 Spuren ausgebaut, sowie die Nordumfahrung Zürichs und die Autobahnumfahrung von Lausanne in Angriff genommen werden. Bundesrat Ueli Maurer will, dass künftig nicht mehr so viele Wehrpflichtige ihren Dienst verschieben, denn verschobene Diensttage verursachen Kosten. Zurzeit grenze es manchmal fast an Willkür, wie einzelne Kantone Verschiebungsgesuche bewilligten, erklärt Maurer gegenüber Schweizer Radio DRS. Deshalb wolle er das Verschieben von militärischen Diensttagen erschweren. Denkbar sei etwa, dass Wehrpflichtige insgesamt nur 2-mal einen WK verschieben dürften. Oder es könnte einen Bonus in der Form von einigen Diensttagen geben für Wehrpflichtige, die alle ihre Dienste wie vorgesehen leisteten. Der Basler Chemiekonzern Ciba und die Zürcher AC-Treuhand müssen hohe Bußen bezahlen, weil sie gegen das Kartellrecht verstoßen haben. Ausgesprochen hat diese Bußen die EU-Kommission. Konkret geht es um Absprachen und Aufteilung des Marktes für sogenannte Wärmestabilisatoren, die beispielsweise PET-Flaschen temperaturbeständig machen. Ciba erhält mit mehr als 100 Millionen Franken die höchste Buße. Die AC Treuhand wird mit etwas mehr als 500.000 Franken gebüßt. Der Energiekonzern Alpiq will weiterhin ein neues Atomkraftwerk in Gösgen bauen. Das sagte Alpiq-Chef Leonardi der Handelszeitung. Die Stromkonzerne Axpo und BKW wollen ihrerseits neue Atomkraftwerke in Betznau und Mühleberg bauen. Damit gibt es in der Schweiz weiterhin 3 Projekte für neue AKWs, obwohl sich die Branche darin einig ist, dass nur 2 realisierbar sind. Der neue deutsche Außenminister Guido Westerwelle kommt morgen in die Schweiz. Laut dem Schweizer Außendepartement wird er dabei mit Amtskollegin Micheline Galmiret bilaterale Fragen besprechen. Außerdem soll über aktuelle europapolitische und internationale Themen diskutiert werden. Vor dem Gespräch mit Galmiret trifft Westerwelle auch Bundespräsident Hans-Rudolf Merz. In Paris haben die deutsche Kanzlerin Merkel und der französische Präsident Sarkozy gemeinsam an den Feiern zum Ende des Ersten Weltkriegs teilgenommen. Vor Merkel war kein Bundeskanzler je an der Feier des ehemaligen Siegers dabei. Frankreich habe Deutschland die Hand zur Versöhnung gereicht und Deutschland werde das nie vergessen, sagte Merkel. In Deutschland ist der Mörder einer Ägypterin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 28-Jährige aus Fremdenhass gehandelt hatte. Der Arbeitslose hatte die Frau wegen ihres Kopftuchs als Islamistin und Terroristin beschimpft. Beim darauffolgenden Prozess tötete er die Frau im Dresdner Landgericht mit einem Messer. Das Verbrechen hatte in der islamischen Welt eine Protestwelle ausgelöst. Wildhüter im Kanton Freiburg haben einen ungewöhnlichen Fang gemacht. Sie haben einen jungen Fischotter eingefangen. Diese gelten in der Schweiz seit 20 Jahren als ausgestorben. Das Tier tummelte sich in einem Gartenteich eines Einfamilienhauses bei Wüli. Mit einer DNA-Probe wird nun die Herkunft des Männchens geprüft. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.375 Punkten plus 0,1%. Die amerikanischen Märkte sind wegen eines Feiertags geschlossen. Der Euro wird zu einem Franken 51,08 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,093. Das Wetter. Morgen früh liegen über dem östlichen Mittelland ein paar Nebelfelder. Sonst nimmt die Bewölkung von Westen her rasch zu und örtlich fällt etwas Regen. Am Nachmittag lockern sich die Wolken vor allem in den Alpen zum Teil wieder auf. Im Süden ist es morgen nur noch teilweise sonnig. Die Temperatur im Norden bis 10, im Süden 12 Grad. Am Freitag ist es dann im Norden zunächst bewölkt, am Nachmittag lockern sich die Wolken mehr und mehr auf. Im Tessin ist es meist bewölkt, im Engadin noch ziemlich sonnig. Im Norden werden 13, im Süden rund 11 Grad erreicht.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Die Finanzmarktaufsicht will keine Obergrenzen für Boni. Wie schlimm ist das? Und was ist aus all den anderen Maßnahmen gegen den Casinokapitalismus geworden? Dazu die Einschätzung. Sparen und fahren. Trotz Krise will der Bundesrat die Autobahnen ausbauen, wenn auch mit weniger Tempo. Antreten für Maurer. Der Militärminister will, dass die Soldaten künftig erscheinen, wenn sie aufgeboten sind. Dann die Drogendealer und Trickdiebe. Entscheiden sie die Genfer Wahlen, Augenschein im Bahnhofquartier. Dank dem Nobelpreis ist Siebenbürgen wieder auf der Landkarte. Ein Besuch in der rumäniendeutschen Heimat von Hertha Müller. Weniger Strom, wenig Gas und überall Zerstörungen. Südossetien, mehr als ein Jahr nach dem Krieg. Und von einem, der sich nicht langweilen will, Hans-Magnus Enzensberger. Er wird heute 80. Bankerboni. Kaum ein Thema sorgte für mehr Empörung im Nachgang zum Kollaps der Finanzmärkte. Es ging um das Gerechtigkeitsgefühl in der Bevölkerung und die Vermutung, die teils exorbitanten Bezüge im Finanzsektor könnten mit Schuld gewesen sein, dass die Beteiligten mit immer wilderen Wetten auf immer noch höhere Renditen spekulierten, bis es zu spät war. Die Finanzmarktaufsicht FINMA hat heute im Licht der Krise ihre Lehren gezogen und sie lässt, wie gehört, den Banken weiterhin viel Spielraum. Evelyn Kobler fasst zusammen.
Hohe Risiken eingehen und dann das schnelle Geld machen, damit soll Schluss sein. Die Boni der Topmanager müssen an den langfristigen Erfolg des gesamten Unternehmens geknüpft werden. Und sie müssen zeitlich gestaffelt ausbezahlt werden, über 3 Jahre und mehr verteilt. So will es die Finanzmarktaufsicht FINMA. Doch wie hoch diese Boni ausfallen, ob es noch 5, 10, 20 oder gar noch mehr Millionen sein dürfen, dazu schweigt die FINMA. Eine Lohnobergrenze nennt sie nicht. Über die Höhe der Boni sollen auch künftig die Banken und Versicherungen selber bestimmen. FINMA-Direktor Patrick Raflaub:
Exzessive Boni im Sinn von einer letztlich moralischen Frage oder sozialen Frage, die regulieren wir mit diesem Rundschreiben nicht. Den Anspruch haben wir nie erhoben, sondern es geht ausschließlich darum, falsche Anreize, die das Unternehmen oder vielleicht sogar das System gefährden können, eben zu verhindern oder zu bekämpfen.
Die neue Lohnrichtlinie der FINMA gilt nicht für alle Banken und Versicherungen in der Schweiz. Zwingend daran halten müssen sich nur die 7 größten Banken und die 5 größten Versicherungen. Welche das sind, sagt die FINMA nicht. Aber betroffen sein dürften neben der UBS und der Credit Suisse wohl auch die Zürcher Kantonalbank oder die beiden Versicherungskonzerne Swiss Re und Zurich. Dass die FINMA nur bei den großen Finanzkonzernen ansetzt und zudem auf einen Lohndeckel verzichtet, wird in Polit- und Wirtschaftskreisen mehrheitlich positiv kommentiert. Die FDP etwa spricht von einer harten, aber durchdachten Regulierung. Und die Schweizerische Bankiervereinigung meint, sie sei mit den neuen Regeln durchaus zufrieden. Anders tönt es von den Linksparteien. Ihnen geht die neue Lohnregelung der FINMA klar zu wenig weit. Sie hätten sich vor allem einen verbindlichen Lohndeckel gewünscht. Hildegard Fessler etwa, SP-Nationalrätin und Präsidentin der Kommission für Wirtschaft und Abgaben WAK.
Ich meine insbesondere bei der UBS, die ja auch staatliche Unterstützung gebraucht hat, wäre das sicher möglich, so eine Obergrenze einzufügen.
Solche nationalen Obergrenzen machen für FINMA-Direktor Patrick Raflaub indes keinen Sinn.
Unser Rundschreiben entspricht sehr genau diesem internationalen Konsens. Insofern sind wir sicher vorne mit dabei, aber auch kein Ausreißer in Sachen Vergütungsregulierung.
Die beiden Großbanken haben ihr Vergütungssystem in den letzten Monaten bereits überarbeitet. Die UBS prüft nun, ob weitere Anpassungen nötig sind. Die Credit Suisse ihrerseits sieht keine großen Probleme beim Einhalten der neuen Lohnrichtlinien.
Wie sich die Finanzmarktaufsicht in der Bonusfrage positioniert und wie die Reaktionen darauf ausfallen, Evelyn Kobler berichtete. Etwas Zuspruch, aber auch einige Kritik, zum Beispiel jene von links, die FINMA sei viel zu wenig konkret, es fehle eben diese absolute Obergrenze für Löhne und Boni. Doch wäre so eine Obergrenze bei Banken und Versicherungen überhaupt sinnvoll? Ich frage der Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer.
Auf die Gefahr hin, jetzt relativ unpopulär zu werden, ich denke nein. Solch eine drastische Maßnahme brächte einen zu starken Einschnitt in unser Wirtschaftssystem und die Schweiz stünde dann international sehr isoliert da. Sie wäre alleiniger Vorreiter, das wird international nicht diskutiert. Wichtiger sind für mich eben Transparenzregeln, dass man also weiß, welche Spitzenleute wo in der Bank wie viel verdienen. Und die Stärkung der Rechte der Aktionäre, die sind ja letztlich die Geschädigten, wenn das Top-Management sich selbst und ihren Starhändlern zu hohe Löhne bezahlen.
Bleiben wir noch bei diesen Boni neben absoluten. Gibt es ja auch, sagen wir, relative Obergrenzen, die im Gespräch waren jedenfalls. Also wie viel oder wie wenig Prozent darf ein Bonus sein im Verhältnis zum Grundlohn? Solche Regeln wurden von manchen Experten als die griffigeren betrachtet. Wie verhält sich die FINMA dazu?
Nun, in der Richtlinie im Rundschreiben selbst sagt sie nichts dazu. Es gibt also keine Aussagen dazu, auch keine Regeln deswegen. Allerdings gibt es schon einen Trend hin zu höheren Fixlöhnen. Das hat auch FINMA-Direktor Raflaub bemerkt. Und er findet diese Entwicklung eigentlich grundsätzlich gut, denn dann könne eine Bank in einem schlechten Jahr die Boni eben wirklich ganz streichen, ohne viele Angestellte zu verlieren.
Aber das bleibt eine reine Empfehlung, da ist nichts Verbindliches dabei.
Da ist überhaupt nichts dabei.
Klar nachgegeben hat die Aufsicht beim Geltungsbereich. Neu sind nicht mehr alle Banken und Versicherungen betroffen, sondern nur noch die 12 größten. Reicht das denn aus?
Ich denke ja, es macht keinen Sinn, eine kleine Regionalbank mit ein paar wenigen Angestellten den gleichen strengen Regeln zu unterstellen wie eine internationale Großbank. Immerhin gilt das Rundschreiben als Leitlinie, auch für die kleineren Banken und Versicherungen. Und die FINMA droht offen, nachlässige Institute den neuen Regeln auch zu unterstellen, wenn sie schlechte Lohnsysteme eben entwickeln.
Ein anderer Punkt ist der sogenannte Malus, von dem gesprochen wird. Das heißt eigentlich eine Bestrafung für schlechtes Wirtschaften. Doch dieser Malus, der hier jetzt enthalten ist in den Richtlinien, das ist ja eigentlich keiner, denn er ist nur freiwillig und er ist nur auf schon versprochene Belohnungen bezogen. Was bleibt denn am Schluss Griffiges?
Ich denke, es bleibt vor allem ein Punkt, der allerdings nicht ganz einfach zu fassen ist. Das Risiko, das die Bank oder die Versicherung eingeht, soll stärker berücksichtigt werden in der Zukunft bei der Bezahlung von Löhnen oder bei der Ausschüttung von Boni. Zu hohe Risiken waren es ja, die am Anfang der Finanzkrise gestanden sind. Und wenn ein Banker mit großem Risiko einen Gewinn X macht, dann bekommt er weniger Bonus als sein Kollege, der den gleichen Gewinn auf eine weniger riskante Art gemacht hat. Wenn es gelingt, dieses Prinzip wirklich zu verankern, dann ist das ein grundsätzlicher Wandel, der die Finanzbranche tatsächlich stabiler machen könnte.
Wenn Sie die Weisungen der Finanzmarktaufsicht betrachten und in den internationalen Vergleich setzen, Rainer Bohrer, der Finanzmarktaufsichtsdirektor sagt, man sei da vorne mit dabei. Trifft das denn zu?
Ich würde sagen, es stimmt. Die Schweiz liegt immer noch recht weit vorne. Schauen wir zum Beispiel die USA an. Dort reguliert der Staat nur diejenigen Unternehmen, die staatliche Unterstützung erhalten haben. Vor ein paar Wochen hat der staatliche Aufseher dem Management dieser, es sind noch 7 Firmen, die Löhne um 50% gekürzt. Alle anderen, vor allem die großen Banken, die haben wegen dieser Eingriffsmöglichkeit die Staatsunterstützung so rasch wie möglich zurückgezahlt und schalten und walten jetzt wieder so, wie sie wollen. Strenger gehen die britischen Behörden vor. Die FSA war sogar noch etwas schneller als die Schweizer FINMA und betont ihre Härte zumindest verbal. Indes in der Substanz, denke ich, gehen die Regeln für den Finanzplatz London nicht über die FINMA-Richtlinie hinaus.
Die Schweizer Aufsicht begreift nun auch Versicherungen ein. Entspricht das internationalem Standard?
Nein, das entspricht nicht internationalem Standard. Hier ist die Schweiz in einer Vorreiterrolle, ganz klar. Doch ich denke, die Europäische Union wird demnächst diesem Beispiel folgen. Hingegen ausgerechnet in den USA, wo man mit AIG einen Konzern hatte, der systemrelevant war, eine Versicherung, und mit einer massiven Geldspritze gerettet werden musste, spricht zurzeit niemand von den Versicherungen.
Wir haben nun heute Abend diese Weisungen, über die wir sprechen. Wo stehen wir denn jetzt? Treten die gleich in Kraft oder gibt es noch eine Vernehmlassung, eine Instanz, die sich äußern müsste?
Nein, das tritt einfach so jetzt in Kraft.
Diese ganze Lohn- und Bonusfrage, das ist ja nur ein Teil in den ganzen Diskussionen über die Stabilisierung des Finanzsystems, wie sie seit der Krise geführt wurden. Wo stehen wir denn in dieser Debatte jenseits dieser Lohn- und Boni-Frage?
Diese Lohn- und Boni-Frage ist eine der emotionalsten natürlich Dinge, aber durchaus nicht der wichtigste Teil. Viel wichtiger war, dass die Finanzmarktaufsicht in der Schweiz und in anderen Ländern bereits vor einem Jahr die Banken verknurrt hat, dickere Reservepolster in Form von mehr Eigenkapital zu halten. Und viel wichtiger ist jetzt, dass es eine Lösung gibt für das Problem der Größe gewisser Banken. Dieses too big to fail, also zu groß, um Konkurs gehen zu können, dieses Problem muss gelöst werden.
Und wie? Gibt es da irgendwelche Ansätze?
In der Schweiz erwägt man sicher keine Zerschlagung jetzt der beiden Grossbanken, eine Aufteilung in eine Investmentbank und den Rest der Bank. Eher geht es in die Richtung, dass man UBS und Credit Suisse so organisieren will, dass im Notfall einzelne Teile eben liquidiert werden können. Der Bundesrat hat dazu vor ein paar Tagen eine hochkarätige Expertenkommission berufen. Und es ist klar, hier bahnt sich ein Machtkampf an zwischen der FINMA und der Nationalbank auf der einen Seite, die so eine Aufteilbarkeit wollen, und auf der anderen Seite den Grossbanken, die das eher skeptisch sehen. Wie dieser Kampf ausgeht, denke ich, das wird entscheidender sein für das gute Funktionieren des Finanzsystems als jetzt diese Lohn- und Bonusrichtlinie.
Die Einschätzung von DRS-Wirtschaftschef Rainer Bohrer. Staus auf Schweizer Autobahnen sind schon heute mühsamer Alltag. In Zukunft dürfte es noch enger werden. Bis in 10 Jahren, so schätzt man, werden 20% des Nationalstraßennetzes regelmäßig überlastet sein. Deshalb will der Bundesrat die dringendsten Engpässe beseitigen und in einer ersten Etappe 4 Ausbauprojekte realisieren im Mittelland, der Zentral- und der Westschweiz. Der Spardruck könnte aber zu Verzögerungen führen. Einzelheiten von Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Stockender Verkehr oder gar Staus, was Autofahrer auf den Hauptverkehrsachsen tagtäglich erfahren, zerrt nicht nur an den Nerven der Lenker. Diese Verkehrsbehinderungen lähmten vor allem auch die Wirtschaft in den großen Agglomerationen, erklärt Verkehrsminister Moritz Leuenberger.
Es ist von größter wirtschaftlicher Bedeutung. Also die Handwerker, die im Stau stehen und nicht arbeiten gehen können und das niemandem verrechnen können. Von daher ist jede Agglomeration daran interessiert, dass der Verkehr reibungslos verlaufen kann.
Der Bund will seinen Beitrag dazu leisten und Engpässe beim Nationalstraßennetz weiter beseitigen. Teilweise wenigstens, weil nämlich das Geld bei weitem nicht reicht für alle Projekte, die gemacht werden sollten, musste der Bundesrat eine Auswahl treffen. Von den 5,5 Milliarden Franken, die zur Verfügung stehen, werden nun die Projekte in den Agglomerationen priorisiert, wo die Verkehrsbelastung am größten ist.
Diese Belastung ist jetzt am größten im Raum Genf, Lausanne und bei der Nordumfahrung Zürich. Es gibt zwei weitere Projekte, die bereits in Angriff genommen worden sind. Herkingen-Wickertal in erster Linie.
Dabei geht es um einen 6-Spur-Ausbau in den Kantonen Aargau und Solothurn. Diese Spurweiterung kann Gerhard Tuband vom Verkehrsclub der Schweiz VCS nicht akzeptieren.
Wir waren sehr erstaunt über diesen Entscheid des Bundesrats, denn wenn man die Straßen ausbaut, dann generiert man auch automatisch mehr Verkehr. Das hat man immer gesehen.
Der Verkehrsminister kennt diese Kritik und gibt sich abgeklärt.
Die Mobilität als solche nimmt zu. Wir haben nicht die Möglichkeit, den Drang nach Mobilität bei den Menschen in ihren Köpfen runterzuschrauben, sondern wir haben die Möglichkeit, dieses Bedürfnis nachhaltig zu gestalten.
So werde doch auch der öffentliche Verkehr gezielt gefördert und ausgebaut. Außerdem ist wegen des geplanten Sparprogramms des Bundesrates so oder so unsicher, wann die Nationalstraßenprojekte vollendet werden können. Moritz Leumberger.
Die Projekte, die wir heute beschlossen haben, die werden sicher alle ausgeführt, aber sie könnten zeitlich verschoben werden. Sie könnten nicht so schnell ausgeführt werden, wie wir das wollen.
Diese Ankündigung wiederum will Hans Koller vom Verband des Straßenverkehrs Strasse Schweiz nicht kritiklos hinnehmen.
Der Bundesrat lotet jetzt aus, wo sind Sparmaßnahmen möglich. Wenn wir jetzt nicht reagieren, dann ist er der irrigen Auffassung, wir würden das akzeptieren. Das ist nicht der Fall.
Auch der Schweizerische Städteverband gibt sich kämpferisch. Bei der Verkehrsinfrastruktur zu sparen sei falsch, heißt es, wenn der Bundesrat dies nicht einsehe und die Agglomerationsprojekte tatsächlich hinauszögern würde, sei es an den Räten, korrigierend einzugreifen.
Pascal Krauthammer. Immer mehr Schweizer Wehrpflichtige verschieben ihren Dienst. Weil aufgeschoben nicht aufgehoben ist, kommt es in den kommenden Jahren nun zu einer unerwünschten Häufung von Diensttagen in der Schweizer Armee, was wiederum zu höheren Kosten führt. Verteidigungsminister Ueli Maurer will das Verschieben von militärischen Dienstleistungen deshalb nun erschweren. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Das Verschieben von Wiederholungskursen ist für die Schweizer Armee zu einem so großen Problem geworden, dass es Verteidigungsminister Ueli Maurer im geplanten sicherheitspolitischen Bericht zum Thema machen möchte. Im unveröffentlichten Entwurf vom 24. September, der Schweizer Radio DRS vorliegt, heißt es,
dass 25-30% der Angehörigen der Armee ihre jährlichen Dienstleistungen nicht wie geplant absolvieren, sondern den Dienst verschieben, um beruflichen Verpflichtungen und Ausbildungen höherer Priorität nachzukommen.
In den letzten Jahren sind so viele nicht geleistete Diensttage aufgelaufen, die jetzt absolviert werden müssen, dass es in den nächsten Jahren zu einer unerwünschten Häufung von Dienstleistungen kommt. Im Budget für das nächste Jahr schreibt der Bundesrat, die unerwartet höhere Anzahl Diensttage sei der wesentliche Kostentreiber im Bereich der Logistik und bei der Bereitstellung von Systemen und Material in der Schweizer Armee. Für Verteidigungsminister Ueli Maurer ein unbefriedigender Zustand.
Im Moment sind es die Kantone, die für Verschiebungsgesuche zuständig sind. Hier haben wir leider eine sehr grosse Differenz in der Praxis zwischen der Westschweiz und der Ostschweiz. Das grenzt manchmal fast an Willkür, wie verschoben wird. Aber ich glaube nicht, dass sich die Kantone diese Kompetenz nehmen lassen. Es bräuchte dafür eine Gesetzesänderung und davon sehen wir im Moment ab.
Er wolle die Probleme auf andere Weise lösen, kündigt Maurer an und hat schon Ideen.
Beispielsweise, dass ein WK nur zweimal verschoben werden kann innerhalb einer Karriere. Man könnte auch prüfen, ob es einen Bonus gibt für jemanden, der alle Dienstleistungen aneinander gibt, einen Bonus in Form von einigen Dienstagen.
Im Entwurf für den sicherheitspolitischen Bericht wirft Maurer zudem die Frage auf,
ob eine Rücksichtnahme auf den individuellen Wunsch der für den Beginn der Rekrutenschule weiterhin vertretbar ist.
Ziel sei eine möglichst ausgeglichene Belegung der Infrastruktur, heißt es im Bericht wörtlich, womit Kosten eingespart werden könnten. In welcher Höhe sei schwierig einzuschätzen, sagt Bundesrat Maurer, hält aber fest.
Ich glaube, man unterschätzt das Sparpotenzial, das dadurch entsteht. Aber vielleicht sind es 100 Millionen, vielleicht 200.
Geld, das die Schweizer Armee gut anderweitig brauchen könnte.
Dealer, Bettler und Diebe. In der Weltstadt Genf beschäftigt die Sicherheit oder besser die Unsicherheit neuerdings die Öffentlichkeit und die Parteien. Am nächsten Wochenende wird eine neue Kantonsregierung gewählt und alle zeigen aufs Quartier Le Paquis im Stadtzentrum. Dort sei die Kleinkriminalität besonders schlimm. Unser Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser war dort. Hier zunächst seine Reportage.
Das Café Vaudois in der Rue des Alpes liegt auf halbem Weg zwischen Hauptbahnhof und See. Arthur sitzt mit Freunden an einem Tisch. Der 41-Jährige schildert, wie er kürzlich auf offener Straße bestohlen wurde. Ich habe etwas zu viel getrunken, ein Kerl stellte sich mir in den Weg. Während ich ihn zur Seite schubste, griff ein anderer in meine Jackentasche. Das kann passieren.
Aber es gibt immer mehr hier. Und sie sind wirklich sehr schier.
Von diesen Trickdieben gäbe es aber immer mehr im Quartier, das sei sehr unangenehm, sagt Arthur. Le Paquis ist ein sehr belebtes Quartier, hier befindet sich das Genfer Rotlichtmilieu, aber es hat auch viele Geschäfte, Restaurants und sogar 5-Sterne-Hotels. Vor allem nachts stehen an vielen Ecken Drogendealer. Doch richtig ungemütlich macht das Quartier die Kleinkriminalität. Entreiß- und Trickdiebstähle hätten sich innert 3 Jahren verdoppelt, bestätigt Didier Froideau. Der Soziologe analysiert bei der Kantonspolizei die Entwicklung der Kriminalität. Er sitzt im Café Vaudois, rührt in seinem Espresso und sagt:
On doit maintenant prendre un minimum de précautions personnelles.
Die Leute sollten vorsichtiger sein und besser auf ihr Portemonnaie aufpassen. Ein Ratschlag, der vor allem eines zeigt, die Ratlosigkeit der Polizei. Auf frischer Tat ertappt, würden die Diebe kurze Zeit später wieder freigelassen. Die Leute im Quartier würden das nicht verstehen, sagt Froideau. Es ist Mittag, in der Rue de Fribourg ist es relativ ruhig. Die Tür zur arabischen Buchhandlung Olivier steht offen. Aus dem Innern ist Musik zu hören. Ladenbesitzer Alain Bittard kennt das Problem sehr genau. Bei den Dieben handelt es sich meistens um junge Männer aus Nordafrika.
Ces gens commettent un vol de sac, ils sont contrôlés.
Diese Leute stehlen eine Tasche, werden verhaftet, haben keine Papiere und können deshalb nicht ausgeschafft werden. Und seit die Schweiz kleine Delinquenten mit Geldstrafen statt Gefängnisbüße, würden sie nach kurzer Zeit wieder freikommen. Das habe sich herumgesprochen.
Et ces gens appellent les copains, leur disent ici c'est génial, on peut voler autant qu'on veut.
Die Anzahl Diebe im Quartier Le Paquis sei innert 2 Jahren von 50 auf rund 300 gestiegen. Die Polizei bestätigt diese Zahlen. Die Kunden blieben langsam aus, beklagen sich viele Geschäftsbesitzer. 25 von ihnen nehmen die Sache nun selbst in die Hand. Sie haben eine private Sicherheitsfirma engagiert, die 2 Leute in den Straßen patrouillieren lässt.
Ce que nous voulons, c'est prouver et bien prouver ce que nous disons depuis 2 ans.
Man wolle beweisen, das Sicherheitsproblem sei nur mit einer verstärkten Polizeipräsenz zu lösen, erklärt Alain Bittard. In der Tat fehlten 150 bis 200 Polizisten, bestätigt David Iller, der grüne Präsident der Kantonsregierung. Er verspricht Besserung. Dank vereinfachtem Aufnahmeverfahren habe man letztes Jahr erstmals mehr Aspiranten als pensionierte Polizisten verzeichnen können.
Pour la première fois, on a pu avoir une école de police. Qui avait plus de recrues que de gens qui partaient à la retraite.
Zudem erhalte die Gemeindepolizei ab kommenden Jahr mehr Kompetenzen. Die Stadtbehörden haben bereits angekündigt, im Quartier Le Paquis 2 neue Polizeiposten einzurichten. Bis die Maßnahmen greifen, dürfte jedoch noch einige Zeit vergehen.
Die Reportage unseres Westschweiz-Korrespondenten Patrick Mühlhauser. Am nächsten Wochenende sind die Wahlen zum Conseil d'État, dem Regierungsrat von Genf. Ich fragte Patrick Mühlhauser, ist diese Sicherheitsfrage auch das entscheidende Thema im Wahlkampf?
Ja, es ist wirklich eines der entscheidenden Themen, nebst Wohnungsnot, Verkehr und Grenzgänger. Das Sicherheitsthema hat sich in den letzten Wochen und auch jetzt kürzlich in den letzten Tagen zu dem Thema gemausert. Links hat man dieses Thema lange Zeit banalisiert und jetzt sagt eben sogar Staatsratspräsident David Iller, dass es eines der Hauptthemen ist. Die bürgerliche Entente, das ist der FDP, CVP und liberale Partei zusammen, hat es in den letzten Tagen sogar zu oberst auf die Wahlwerbung gehoben und Das ist eigentlich eine Reaktion auf den Wahlerfolg des Mouvement Citoyen Genevois, das ja bei den Parlamentswahlen kräftig zugelegt hat mit dem Thema Sicherheit.
Und was schlagen die Parteien denn vor? Wir haben gehört in Ihrer Reportage, die Anwohner in Paki wollen mehr Polizei. Die Behörden versprechen das auch. Ist das auch der Konsens bei den Parteien?
Doch man könnte sagen, dass mehr Polizei eigentlich von allen Parteien gefordert wird und vor allem auch eine konstante Präsenz eben in den heißen Quartieren. Der Freisinnige Pierre Modet, er ist in der Stadtregion Genf für die Polizei verantwortlich, der Freisinnige Pierre Modet will mehr Polizeiposten zum Beispiel einrichten. Und auch die linken Parteien wollen mehr Polizisten, das geben sie auch so offen zu und sind auch bereit, das Geld dafür zur Verfügung zu stellen.
Sie haben es angesprochen, vorher bei den Parlamentswahlen unlängst machte die populistische Bewegung Mouvement Citoyen Genevois spektakuläre Gewinne geradezu mit diesem Sicherheitsthema. Deren Chef Eric Stauffer oder Stuffer, wie man in Genf sagt, tritt jetzt auch für die Regierungsratswahlen an. Wird er denn gewählt?
Ja, ganz so einfach ist es nicht. Rein rechnerisch glaubt niemand eine Wahl von Eric Stauffer, weil in Genf braucht es 30%, um gewählt zu werden. Und das MCG, das Mouvement Citoyen Genevois, hat ohne Allianz eigentlich nicht das Potenzial, diese 30% zu erreichen. Aber aus meiner Sicht ist es nicht so eindeutig, wenn bürgerliche Wähler oder SVP-Wähler auf ihre Liste plötzlich auch noch Eric Stauffer setzen würden, dann könnte es plötzlich eine Überraschung geben und Eric Stauffer wäre trotzdem gewählt.
Bis jetzt hat die Linke die Mehrheit in der Genfer Regierung. Steht die dem en bloc entgegen?
Nein, die Linken haben ein Problem. SPÖ und Grüne steigen zwar zusammen in diese Wahlen, aber links außen haben sie keine Unterstützung. Die PDA, die Partei der Arbeit, hat bekannt gegeben, dass sie die Kandidaten auf linker Seite nicht unterstützen. Das könnte dann doch zu einem Sitzverlust der Linken führen. Und zwar am ehesten zugunsten der Entente, das heißt der liberalen FDP und CVP-Parteien. Diese könnten den vierten Sitz zurückerobern, nachdem sie ihn letztes Mal verloren hatten.
Einschätzung und Reportage zu den Genfer Wahlen von Patrick Mühlhauser. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit Siebenbürgen, wo die Rumäniendeutschen plötzlich wieder ernst genommen werden. Südossetien, wo mehr als ein Jahr nach dem Krieg die Not und die Entbehrung noch groß sind, und mit Hans, dem großen Hans Magnus Enzensberger, dem Unbequemen, der heute 80 wird. Hertha Müller, dieser Name war bis vor kurzem vor allem Literaturfreunden ein Begriff. Doch der diesjährige Nobelpreis stellte die Autorin ins Rampenlicht und mit ihr ihre Heimat, das deutsche Siedlungsgebiet in Rumänien. Und jetzt setzt ein weiteres Mitglied der deutschen Minderheit in Rumänien zu einem Karrieresprung an. Der Politiker Klaus Iohannis ist drauf und dran, Regierungschef zu werden. Das ist bemerkenswert. Ist die deutsche Minderheit doch seit der Wende vor 20 Jahren massiv kleiner geworden und hat schwere Zeiten hinter sich. Unser Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann hat Rumäniendeutsche im Banat und in Siebenbürgen besucht.
Es kommt einem eigenartig vor, auf einer Reise durch Rumänien plötzlich deutschsprachiges Radio zu empfangen.
Guten Abend, werte Hörerinnen und Hörer. Im Namen der gesamten Redaktion von Radio Temeswar wünsche ich Ihnen einen guten Empfang.
Radio Temeswar, das staatliche Programm im Westen Rumäniens, sendet täglich 2 Stunden in deutscher Sprache.
Zu Beginn der Sendung hören Sie die Nachrichten mit Hannelore Neurohr.
Guten Abend. St. Martinsfeste finden in dieser Woche in mehreren Ortschaften des Banats statt.
Die 5-köpfige Redaktion konzentriert sich in ihrem Programmfenster auf Nachrichten, Mitteilungen und Verlautbarungen aus der deutschsprachigen Gemeinde. Von der Blumenladeneröffnung bis zum Bericht über einen Kindernachmittag ist alles zu hören, was für Banater Schwaben von Interesse sein könnte. Es gäbe immer genug zu berichten, versichert Redaktionsleiterin Astrid Weiß.
Es gibt in Temeswar so viele Einrichtungen und so viele Fachleute, die Deutsch sprechen. Wir haben ein deutsches Staatstheater, es gibt deutsche Kulturzentren, es gibt deutsche Schulen, die alle Sachen organisieren, veranstalten, und darüber kann man immer und immer wieder berichten.
Man verstehe sich als Sprachrohr der deutschen Minderheit, versuche aber trotzdem nicht anwaltschaftlich oder gar parteiisch, sondern auch kritisch zu berichten, sagt Astrid Weiß. Und neben der Information sei auch die Kulturvermittlung dem Sender ein wichtiges Anliegen.
Wir senden fast ausschließlich deutsche Musik, das heißt deutschen Schlager, deutsche Volksmusik, auch manchmal Popmusik, also moderneres, weil wir der Meinung sind, wir sind hier, um für Deutsche und Deutschsprechende und Deutschinteressierte ein Programm herzustellen, das sowohl unterhält, aber auch natürlich informiert.
Radio Temeswar könne auf ein treues Stammpublikum zählen bei den rund 10.000 deutschsprachigen Einwohnern der Region. Die deutsche Minderheit in Rumänien hat sich seit der Auswanderungswelle in den 90er Jahren stabilisiert. Die Gemeinschaft umfasste zu Zeiten der Ceausescu-Diktatur noch fast 400.000 Menschen, nun sind es weniger als 100.000. Wer jetzt noch hier sei, bleibe, sagt Gabriela Albert, eine Passantin, die wir auf der Straße ansprechen. Die Arbeitsmöglichkeiten für die mehrsprachigen Deutsch-Rumänen seien in der Heimat besser als in Deutschland. Und überhaupt habe man als Minderheit in dieser Gegend keine Probleme.
Natürlich macht man kleine Späßchen, wenn man zum Beispiel nicht ganz akzentfrei Rumänisch spricht, dann werden vielleicht auch ein paar Witze gerissen. Aber hier in Temeswar habe ich nie unangenehme Sachen erlebt in Bezug auf Nationalitäten oder Herkunft, keine Probleme.
Die Deutschsprachigen gelten in Rumänien als rechtschaffen, innovativ und ehrlich. Sie kommen gut an. So gut, dass man sich in der Bukarester Politik einen Deutschen als neuen Premierminister wünscht. Klaus Iohannis, den populären Bürgermeister der Stadt Sibiu. Die Mehrheit des Parlaments möchte ihn an der Spitze der rumänischen Regierung sehen.
Na, das ist schon eine Sensation für die deutsche Minderheit. Wir waren noch nie in dieser Lage.
Eine Sensation, weil der Vertreter einer winzig kleinen Volksgruppe an der Spitze dieses 20-Millionen-Landes stehen soll.
Wir werden auf jeden Fall wieder verstärkt wahrgenommen. Ob das uns jetzt Rückenwind gibt oder ob es uns eher exponiert, das wird ja dann die nächste Zeit noch zeigen. Ich denke, es ist aber nicht falsch, vor allem weil das für uns jetzt ein sehr positiver Kontext ist.
Rumänien steckt gegenwärtig mitten in einer Regierungskrise. Seit das Parlament vor anderthalb Monaten die Große Koalition aus Liberalen und Sozialdemokraten per Misstrauensvotum zu Fall brachte, steht das Land ohne politische Führung da. Ausgerechnet jetzt in der Wirtschaftskrise, da wichtige Entscheidungen getroffen werden müssten.
Die allgemeine Situation Rumäniens ist gar nicht rosig.
Klaus Iohannis hat sich für den Fall, dass er in den nächsten Tagen oder Wochen tatsächlich zum Premierminister berufen würde, ein rudimentäres Regierungsprogramm zurechtgelegt.
Wir haben jetzt ganz klar eine Krisensituation und die Herangehensweise ist dann notgedrungen die eines Krisenmanagements.
Ging es bloß nach dem Parlament, wäre Iohannis schon längst Premier. Doch in Rumänien darf der Staatspräsident den Regierungschef nominieren. Und dieser zögert noch. Dem Präsidenten Băsescu wären andere Kandidaten lieber. Mit zwei Vorschlägen ist er aber schon gescheitert. Băsescu selbst kämpft um seine Wiederwahl als Präsident Ende dieses Monats. Man geht nun davon aus, dass die Regierungskrise erst danach gelöst werden kann. Dann aber muss es schnell gehen, denn der Internationale Währungsfonds, von dessen Krediten Rumänien abhängig ist, will die Zahlungen einstellen, wenn Bukarest nicht bald zu politischer Vernunft zurückkehre.
Mark Lehmann war bei den Rumäniendeutschen. Der Krieg zwischen Russland und Georgien um Südossetien ist seit mehr als einem Jahr beendet, aber die Situation in dieser abtrünnigen georgischen Provinz hat sich noch nicht normalisiert. Allein in Südossetien hatte der Krieg 30.000 Menschen in die Flucht getrieben. Der Berner Völkerrechtler Walter Kählin war vor kurzem im Auftrag der UNO in Südossetien und hat über die Lage der intern Vertriebenen recherchiert. Sein Fazit: Der Wiederaufbau in der Region gehe zu langsam voran. Auslandredaktorin Veronika Mayer.
So etwas wie Normalität gibt es für viele Menschen in Südossetien schon lange nicht mehr. Und Normalität wird sich wohl in absehbarer Zeit auch nicht einstellen. Zwar, so sagt Walter Kählin, seien die Zeltstädte, in denen Vertriebene untergebracht waren, verschwunden. Die Menschen hätten genug zu essen und auch die Gesundheitsversorgung funktioniere einigermaßen. Doch die Spuren des Krieges seien noch immer sichtbar.
Die Zerstörungen sind allgegenwärtig. Reist man von Norden her ein, kurz vor der Hauptstadt Skinwali, fährt man durch sieben Dörfer, total zerstört, kein einziges Haus steht mehr. In einzelnen Gebieten gibt es keinen Strom, kein Gas. Also ein sehr, sehr prekärer Alltag.
Viele, vor allem ältere Menschen, fühlten sich isoliert, hätten keinen Kontakt zu ihren Kindern, die auf der anderen Seite der Trennlinie zwischen Südossetien und Georgien lebten. Das größte Problem aber sei, so Völkerrechtler Kählin, dass viele der Vertriebenen noch immer in Notunterkünften oder bei Verwandten und Bekannten ausharren müssten. Auch jetzt, 15 Monate nach dem Krieg, könnten sie noch nicht in ihre Wohnung zurück. Kälin stört sich denn auch daran, dass der Wiederaufbau zu langsam vorangehe. Gründe dafür sieht er mehrere.
Humanitäre Organisationen, die beim Wiederaufbau helfen könnten, haben keinen Zugang bis jetzt wirklich gefunden. Es gibt auch Vorwürfe gegenüber den Behörden von Südossetien, dass großzügige Zahlungen von Russland nicht richtig investiert worden sind. Es dürfte eine Kombination verschiedener Faktoren sein.
Von den lokalen Behörden fordert Kälin deshalb weniger Politik, dafür mehr Pragmatismus.
Beispielsweise mehr Flexibilität bezüglich des Zugangs für humanitäre Organisationen, öffnen diese Trennlinie für einen kleinen Grenzverkehr, ermöglichen von Rückkehr für Rückkehrwillige, nicht jetzt schon groß organisiert, aber wenigstens in individuellen Fällen. Das würde dazu beitragen, die Situation doch zu verbessern.
Dass sie die humanitäre Situation in der Region nicht außer Acht lassen, das erwartet Kälin auch von den Vertretern der Konfliktparteien, die gegenwärtig in Genf Gespräche führen. Denn die Lage der Menschen zu verbessern heiße, Vertrauen schaffen. Und das wäre wohl die Grundlage dafür, dass irgendwann ein echter Friede möglich wird.
Veronika Mayer. Manche sehen in ihm ein Genie. Für viele ist er immerhin einer der bedeutendsten deutschen Intellektuellen der Nachkriegszeit. Einer, der sich bis heute in die politische Diskussion einmischt und der immer noch gehört wird. Hans Magnus Enzensberger war Dolmetscher und Radiodirektor, Radioredaktor, später Dramatiker und Dozent, Dichter und immer auch Denker. Und das alles aus einem ganz einfachen Grund.
Ich meine, man kann sich ja fragen, warum man überhaupt so einen sonderbaren Beruf überhaupt wählt. Und in meinem Fall ist es so, dass ich mich nicht gerne langweilen will. Und das heißt, wenn man eben immer dasselbe macht, dann stellt sich ja irgendwann mal auch ein gewisser Überdruss ein. Selbst bei den Sachen, die man gut kann, ja, das ist das Los vieler Angestellter, die halt immer dasselbe machen müssen. Und dann eines Tages hängt es ihnen alles zum Hals heraus und das möchte man ja gerne vermeiden. Im Übrigen gibt es auch das Risiko, dass es nicht nur einem selbst zum Hals heraushängt, sondern vielleicht auch den anderen, wenn einer immer dasselbe macht.
Heute wird der Mann, der so vieles ausprobierte und dem so vieles gelang, 80 Jahre alt. Reinhard Hübsch, Kulturredaktor in Deutschland, zeichnet einige der vielen Stationen im bisherigen Leben von Hans Magnus Enzensberger nach.
Er gehört zum Nachkriegsdeutschland wie die Dichtergruppe 47 und die Edition Surkamp, wie das legendäre Kursbuch, das angab, wohin der intellektuelle Zug gerade abfuhr. Er gehörte dazu wie die rebellische Studentenbewegung der 60er Jahre und das großformatige Diskurstableau Transatlantik. Hans Magnus Enzensberger, der in und mit diesen Institutionen das geistige Klima der jungen Republik ebenso temperierte wie Dahrendorf und Dutschke, Habermas und Adorno, Bloch und Peter Weiß. Und doch, so ernst die genannten intellektuellen Würdenträger auch argumentierten, so statuarisch gelegentlich ihre Rhetorik auch erscheinen mochte, Hans, der große Enzensberger, war immer gewitzt genug, das Denken, die Kritik am Denken und an der Gesellschaft und nicht zuletzt an sich selbst nicht so übermäßig ernst zu nehmen. Etwas Schalkhaftes umspielte und umspielt nicht nur seine Mimik, sondern immer wieder auch seine Texte. Die gerieten ihm anfangs allerdings arg erratisch, hermetisch, kaum zugänglich. Dem Jargon der Eigentlichkeit, wie er einst der Frankfurter Schule eigen war, setzte er Texte entgegen, die geschliffen wirkten wie kühle Marmorblöcke. Seine medienkritischen Pamphlete etwa, die seine Bio wie seine Bibliographie durchziehen, mehr noch aber seine Lyrik, mit der er bereits 1957 auf sich aufmerksam machte, die Verteidigung der Wölfe. Ein Band, dessen Titel geradezu zum Warnzeichen der jungen deutschen Lyrik wurde. Enzensberger brilliert da wie in seinen Essays, mit denen er nahezu regelmäßig seine warnenden Berichte zur Lage der Nation abgab und abgibt. Er legte Prosa und Dramatik vor, die nicht zufällig auch Auseinandersetzungen mit der heiklen Epoche der Aufklärung darstellen. Doch wer zählt die Namen, wer die Werke dieses wahrhaft Opus Magnum zu nennenden Oeuvres? Wer 80 wird, der muss mit dem Schlimmsten rechnen und das ist das Ende. Und wenn es gekommen sein wird, dann wird er fehlen, der Deutschen Republik, mit seiner Klugheit, seiner Ironie und seiner Unbestechlichkeit, die die eigenen Fehler mindestens ebenso hart attackierte wie Fremde. Und auch genüsslich. Ein Schalk ist er eben doch geblieben, Hans Magnus Enzensberger.
Reinhard Hübsch. Das war das Echo der Zeit, verantwortlich war Judith Huber und für die Nachrichten Jan Grüebler. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.